Sie hören die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Reichel. Meine lieben Hörer, die nun folgende Ansprache wurde von Jaro Schubert verfasst. Für den Zuhörer ist es hilfreich zu wissen, dass der Verfasser viele Jahre bemüht war, seinem Gott als römisch-katholischer Priester zu dienen. Die Heilige Schrift wies ihm jedoch den Weg zum urchristlichen Glauben. Als Evangelist einer Gemeinde Christi ist er seit Jahren bestrebt, für den Glauben zu kämpfen, der ein für allemal im ersten Jahrhundert den Christen übergeben wurde. Hier seine Ausführungen zur oft gestellten Frage: Urchristentum im 20. Jahrhundert? Als ich mich vor vielen Jahren zum ersten Mal gründlich mit der Apostelgeschichte beschäftigte, entstand in meinen Gedanken ein ganz neues Bild von der Kirche, die Christus zu Pfingsten in Jerusalem gegründet hat. Je mehr ich die heutige Christenheit mit der damaligen verglich, umso deutlicher wurden mir verschiedene, keineswegs unwesentliche Unterschiede zwischen der Kirche heute und damals. Die Gemeinde, von der die Apostelgeschichte berichtet, und das ist doch die Gemeinde, von der Christus selbst redete, ist eine Auswahl- oder Freiwilligkeitsgemeinde. Zu ihr gehören nur Menschen, die sich selbst für die Nachfolge Jesu entschieden haben. Es ist eine Gemeinde, in der ein Geist der familiären Gemeinschaft herrscht. Die Glieder versammeln sich gern und regelmäßig zu der einfach und schlicht gehaltenen Anbetung. Auch sonst pflegen sie die Gemeinschaft untereinander, wiewohl die örtlichen Gemeinden ihre Organisation mit den Bischöfen oder Ältesten haben, steht doch jede Gemeinde für sich da, verantwortlich allein ihrem Herrn. Es ist keine makellose, ideale Gemeinde, aber sie kämpft entschieden um ihre Reinheit und Vollkommenheit. Und heute? Die zentral verwalteten Massenkirchen, in denen kaum einer den anderen kennt, in denen beinahe jeder als Glied gelten kann, auch wenn er von der Nachfolge nichts wissen will, ist das noch die Gemeinde Jesu Christi, wie Gott sie will? Ich sprach damals meine Bedenken aus. Die einzige Antwort, die ich bekam, lautete: Wir leben im 20. Jahrhundert und nicht im 1. Man kann die 2000 Jahre Geschichte nicht streichen, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Es ist eine Täuschung zu denken, die Kirche unserer Tage könne so aussehen wie damals. Man kann das Urchristentum doch heute nicht mehr kopieren. Sicher gibt es manche Dinge, die im Urchristentum einmalig waren. Diese wiederholen zu wollen, wäre wirklich naiv. Die Bibel selbst äußert sich deutlich genug darüber. Denken wir zum Beispiel an das Amt der Apostel. Die Apostel Christi sollten das irdische Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu bezeugen. Das kann heute keiner, auch wenn er sich 10-mal zum Apostel erklären würde. Denn heute kann es keinen Menschen mehr geben, der Christus im Leibe gesehen hat. Schließlich haben die Apostel ihr Zeugnis für alle Zeiten schriftlich in der Bibel niedergelegt. An dem Menschen, der nicht dabei war, liegt es heute, wie übrigens schon damals, ob er ihrem Zeugnis Glauben schenken will oder nicht. Ähnlich steht es mit den charismatischen Geistesgaben, die eine auffallende Begleiterscheinung der ersten Gemeinden waren, von denen auch der Apostel Paulus ausführlich im 1. Korintherbrief berichtet. Sie waren nötig zu einer Zeit, in der das sich schnell ausbreitende Christentum noch keine handgreifliche, jedermann zugängliche und verständnisvolle Norm hatte. Diese Norm hat es kurz danach in dem von den Aposteln und ihren Schülern niedergeschriebenen Neuen Testament bekommen. Der Heilige Geist selbst hat dem Mangel der ersten Zeit durch außergewöhnliche Gaben abgeholfen und so das Evangelium bekräftigt. Aber Paulus warnt bereits in dem erwähnten Brief vor einer Überbewertung dieser Gaben, indem er sie als Stückwerk bezeichnet, nämlich als Provisorium im Gegensatz zu der ewig bleibenden Grundlage des christlichen Glaubenslebens, nämlich dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe. Schließlich deutet schon die Bezeichnung Gabe und noch viel deutlicher das griechische Charisma auf etwas hin, was nicht zum Wesen des Christseins gehört und nicht bei jedermann vorhanden ist. Auch damals sehen wir diese Charismata nicht bei allen Christen, sondern immer nur bei etlichen in der Gemeinde, die damit den anderen dienen sollen. Wie die Entwicklung zukünftig nach dem Willen Gottes in dem normalisierten Zustand der Gemeinde weitergehen sollte, zeigen uns verschiedene im Neuen Testament erhaltene Hinweise. Wir wollen hier von der Tatsache absehen, dass die Verleihung von Geistesgaben höchstwahrscheinlich an die Handauflegung der Apostel gebunden war und daher mit ihrem Tode aufhören musste. Und selbst wenn wir das außer Acht lassen, was Paulus im 1. Korinther 13 über die Liebe sagt, können wir sehen, wie das Stehe auf und wandle der Wunderheilung durch das Aufgerichtetwerden im Gebet des Glaubens im alltäglichen Leben der Gemeinde ersetzt wird. Die anfänglich eingegossene Erkenntnis zählt nach 2. Petrus 1, 5 bis 7 zu den Eigenschaften, die später mit aller Fleißanwendung erworben werden sollen. Wenn Johannes von der Notwendigkeit der Geisterunterscheidung redet, meint er nicht mehr die geschenkte Gabe, sondern die Eigenschaft, die sich der Christ aus dem verstandenen Evangelium aneignen muss. Es ist zu bedauern, dass es heutzutage manche urchristliche Richtungen gibt, die krampfhaft und schwärmerisch versuchen, diese Wundergaben zu besitzen und sie sogar zum Maßstab wahren Christentums machen. Dadurch bringen sie die nüchterne und berechtigte Forderung nach der Wiederherstellung des neutestamentlichen Glaubens bei vielen in Misskredit. Der echte, in der Bibel fundierte Ruf nach der Wiederherstellung des christlichen Glaubens, wie er im Anfang war, hat nichts mit Schwärmerei zu tun. Es geht nicht um die Nachahmung dessen, was einmalig und unwiederholbar war und ist. Vielmehr geht es um eine Rückkehr zu den ewigen Grundsätzen des christlichen Glaubens, indem wir die Bibel wieder als verbindliche Norm gelten lassen. Eine solche Rückkehr ist möglich, wenn nur der Wille dazu vorhanden ist. Was hindert uns, auf die Gestalt der Massenkirchen zu verzichten und wieder zu der Gemeinschaft der Gläubigen, das heißt der Menschen, die Gott und Christus wirklich gehören wollen, zurückzukehren? Was helfen den Kirchen und der Welt die Massen von Christen, die es täglich mit ihrem Leben beweisen, dass sie keine sind? Was hindert uns, zur Taufe der Gläubigen zurückzukehren? Was hindert uns, den Gottesdienst in der schlichten und doch schönen Form der ersten Christen zu halten? Was hindert uns, das Gemeindeleben so zu gestalten, dass da das Wort von einem Herz und einer Seele wieder zur Wahrheit wird? Was hindert uns, statt der Landes- und Diözesanbischöfe, die unabhängigen örtlichen Gemeinden durch die Ältesten nach biblischem Vorbild leiten zu lassen? Ist das, was im ersten Jahrhundert zum Wesen des Christentums gehörte, heute wirklich nicht mehr durchführbar? Wenn dieser Einwand auftaucht, möchte man den Spieß geradezu herumdrehen und dagegen fragen, würde ein echt neutestamentliches Christentum die Kirche nicht von dem belastenden Vorwurf politischer und wirtschaftlicher Interessen befreien? Könnten sich nicht gerade die Menschen der modernen Massengesellschaft in einer herzlichen, brüderlichen Gemeinschaft wohler fühlen als bei dem anonymen Besuch einer gottesdienstlichen Veranstaltung? Müsste nicht dann das Evangelium aus der Praxis echten Christseins wiederum die überzeugende Kraft gewinnen, die zur Erneuerung der Menschheit nötig ist? Weichen wir doch der Entscheidung für eine Rückkehr auf den Weg des Neuen Testaments nicht durch die billige Ausrede aus, das sei heute einfach nicht mehr möglich. Wir können zurück, ja wir müssen zurück, damit das Christentum wieder zu dem wird, was es einst war und was es nach dem Willen des Herrn auch jetzt wieder sein sollte. wird, so wie hier in aller Klarheit eine Rückkehr zur ursprünglichen Lehre Christi gefordert, so erhebt man nicht selten den Vorwurf, damit verdammt ihr alle Andersgläubigen, die neben der Bibel auch noch die Traditionen der Väter als Glaubensnorm anerkennen. Auch dem Reformator Luther wurde dieser Vorwurf gemacht. Seine Antwort ist nicht nur treffend, sondern auch heute noch gültig und sei deshalb abschließend zitiert. Ja, sagen sie, damit verdammst du die ganze Christenheit, die solches bisher überall so gehalten hat. Antwort: Ich weiß sehr wohl, dass die Pfarrer und Mönche diesen Deckmantel ihrer Gräuel suchen und auf die Christenheit schieben wollen, was sie verwahrlost haben, damit wir, wenn wir sagen, die Christenheit irre nicht, so auch sagen sollen, dass sie auch nicht irren und so keine Lüge und kein Irrtum an ihnen bestraft werden kann, weil es die Christenheit so hält. So ist dann, so offensichtlich der Teufel dabei ist, keine Wallfahrt und so plump die Lüge ist, kein Ablassunrecht und kurzum, lauter Heiligkeit ist da. Darum sollt ihr hierzu Folgendes sagen. Wir reden jetzt nicht darüber, wer verdammt oder nicht verdammt ist. Diese fremde Sache mengen sie ein, um uns von unserer Sache abzuführen. Wir reden jetzt von Gottes Wort. Was die Christenheit ist oder tut, das gehört an einen anderen Ort. Hier fragt man, was Gottes Wort ist oder nicht. Was Gottes Wort nicht ist, das schafft auch keine Christenheit. Sie hörten die Sendung »Es grüßen euch die Gemeinden Christi«. Die heutige Ansprache ist Teil einer Sendereihe zum Hauptthema »Alles liegt am Fundament«. Dabei geht es um die Gemeinde Christi nach dem Neuen Testament. Sie ist nach Gottes Willen aus einer Vielzahl von Gläubigen für Zeit und Ewigkeit erbaut. Die Apostel und Propheten sind ihr tragender Grund, wobei Christus als Eckstein alles zusammenhält. Für uns kommt alles darauf an, ob die Gemeinde, in der wir leben, auch wirklich auf die Heilstat Christi und nach dem Geist gewirkten Anweisungen der Apostel gebaut ist. Davon muss sich jeder anhand der Bibel selbst überzeugen. Diese Sendereihe ist als Anregung zu einer solchen Prüfung gedacht. Ich weiß, dass gerade die ernsten und wahrheitssuchenden Hörer diese Ansprachen in Ruhe überdenken und die einschlägigen Bibelstellen nachlesen möchten. Darum biete ich Ihnen die völlig kostenlose Zusendung der Broschüre »Alles liegt am Fundament« an. Meine Anschrift gebe ich gleich durch. Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Thema möchte ich Ihnen auch eine Verteidigungsschrift anbieten, in der ich mich mit unberechtigten Einwänden befasse, die manche Theologen gegen die Wiederherstellung neutestamentlichen Christentums erhoben haben. Da man leider auch heute versucht, der Wahrheit Christi durch Verbreitung von Vorurteilen zu schaden, halte ich genannte Broschüre für jeden aufschlussreich, der gewöhnt ist, sich sein eigenes Urteil zu bilden. Bitte fordern Sie die genannten zwei Schriften bei mir an. Es entstehen Ihnen dadurch keinerlei Kosten. Hier meine Adresse: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 02, 10. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 02, 10. Allen Hörern, die mich durch ihre Zuschriften in diesem Dienst um die Wahrheit Christi ermutigt haben, möchte ich von Herzen danken. Und nun bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.